Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Andacht zur Tatortzeit. Diese Andachten stehen unter dem Leitmotiv Widerstandskräfte. Was ist das? Wie finde ich sie? Schaut man auf das lateinische Wort Virtus, Virtutes, dann kommt man zu dem Begriff Tugend, wie ihn die alte und antike Philosophie der Stoa entwickelt hat. Haltungen, die helfen, ein gelingendes Leben zu führen. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung. Die christliche Tradition hat diese Tugendbegriffe übernommen und hat sie als Kardinalstugenden zusammengefasst, ergänzt durch die drei göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe. Göttliche Tugenden, weil sie sich ja auf Gott richten und auch als Geschenk von Gott her verstanden werden können. Aber es sind auch ganz menschliche Tugenden. Wem oder was glaube ich? Auf wen oder was hoffe ich? Wen oder was liebe ich? Diesen drei Tugenden heute Abend ein wenig nachzuspüren, dazu möchte ich Sie einladen, in drei Schritten, umrahmt von der Musik, mit der wir begonnen haben. Ein erstes. Glauben kann man ja vieles. Die Meldungen in den Medien, Verschwörungstheorien, die Botschaft der Sterne, das Horoskop, die Aussagen von Mitmenschen, das Liebesversprechen eines Partners, einer Partnerin. Es kommt aber vor allem darauf an, wie sehr kann ich in meinem Leben auf solche Haltungen bauen? Wie kann ich mein Handeln davon bestimmen lassen? In der hebräischen Bibel des Alten Testamentes ist das häufigste Wort für Glauben Amen. Daher kommt unser Amen. Und es heißt festmachen, einen festen Stand, festen Halt haben. Das lateinische Wort für Glaube ist Fides, Treue und Vertrauen. Und das Wort für die Tätigkeit Credere, Glauben, leitet sich ab von Cor Dare, jemanden oder an etwas sein Herz hingeben, ist dort gleichsam festmachen. Glaube meint in allererster Linie einer Person, einer Kraftquelle so zu vertrauen, dass daraus mein Leben Halt und Gestalt gewinnt. Ich habe in den vergangenen Wochen sehr viel Wintersport im Fernsehen angeschaut. Und dabei ist mir aufgefallen, wie eigentlich noch nie, wie oft und wie selbstverständlich dort von Selbstvertrauen die Rede ist. Jemand, ein Sportler, hat Selbstvertrauen, um seinen Wettkampf durchzuführen. Der andere hat sein Selbstvertrauen verloren und der andere nach einer Zeit der Pleite sein Selbstvertrauen wiedergewonnen. Solches Selbstvertrauen hilft zu Höchstleistungen, mobilisiert die letzten Kräfte. Und dann heißt es, er oder sie hat an sich selbst geglaubt. Von dem Skispringer Karl Geiger, vielleicht haben Sie das auch verfolgt, der in jedem seiner Wettbewerbe in der Weltmeisterschaft je eine Medaille gewonnen hat, wird berichtet, dass er seit Beginn seiner Sportlerkarriere jeden Tag fein säuberlich jeden Sprung aufgezeichnet hat. Was war gut? Was war schlecht? Was habe ich geändert? Und aus diesem Wissen um seine Kräfte, aber auch um seine Schwächen, ist ihm ein großes Selbstvertrauen zugewachsen. In jedem Menschen von uns stecken Kräfte, Begabungen, Fertigkeiten, aber auch Schwachstellen. Sie gilt es immer im Blick zu haben. Und wenn wir auf unser Leben schauen, dann lernen wir daraus, was gut gelungen ist, was schwierig war, wo wir eine schwierige Situation gemeistert haben, wer oder was uns dabei geholfen hat. Ein realistischer und dankbarer Blick auf die eigenen Kräfte und auf hilfreiche Erfahrungen können unser Selbstvertrauen stärken und helfen, Widrigkeiten zu überwinden. Neben dem Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten braucht es aber auch das Vertrauen anderen Menschen gegenüber. Ohne Vertrauen gibt es kein Zusammenwirken und keine Beziehung ist möglich. Natürlich in unterschiedlicher Intensität. Von der Zusammenarbeit in einer Gruppe über eine Freundschaft hin zu einer lebenslangen Partnerschaft. Gegenseitiges Vertrauen setzt Kräfte frei, macht kreativ, hilft Schwierigkeiten überwinden, tröstet und ermutigt. Eine doppelte, eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell, sagt der alttestamentliche Verfasser des Kohelet. Ohne einen Vorschuss an Vertrauen könnte auch unser gesellschaftliches Zusammenleben nicht gelingen. In einen Bus oder Zug einsteigen, setzt Vertrauen auf den Schaffner oder den guten Zustand des Gefährts voraus. Geld auf die Bank bringen, verlangt Vertrauen auf die Verlässlichkeit der Bank. Wir erleben gerade in jetziger Zeit, wie wichtig, wie notwendig ein Grundvertrauen in die Rechtsordnung unseres Staates, in die Rechtschaffenheit der politischen Organe ist. Ohne diese könnten wir die Herausforderung der gegenwärtigen Pandemie nicht erfolglos bestehen. Verlorenes Vertrauen, grundsätzliches Misstrauen, Querdenken wirkt zerstörerisch. Und schließlich, über all dem und in den letzten und tiefsten Anfragen, die das Leben uns stellt, ist es ein großes Geschenk, auf Gottes Nähe und die Geborgenheit bei ihm zu vertrauen. Viele Psalmen künden von diesem Gottvertrauen und laden dazu ein. Wieder Psalm 139. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du kennst es. Ob ich gehe oder ruhe, du hast es gemessen. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen, hast auf mich deine Hand gelegt. Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist? Wohin vor deinem Angesicht fliehen? Wenn ich hinaufstiege zum Himmel, du bist da. wenn ich mich lagerte in der Unterwelt, siehe, du bist da. Nehme ich die Flügel des Morgenrots, ließe ich mich nieder am Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich halten. Würde ich sagen, Finsternis soll mich verschlingen und das Licht um mich soll Nacht sein, auch die Finsternis ist nicht finster vor dir. Die Nacht leuchtet wie der Tag, wie das Licht wird die Finsternis. Du selbst, Herr, hast mein Innerstes geschaffen, hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass ich so staunenswert und wunderbar gestaltet bin. Ich weiß es genau. Wunderbar sind deine Werke. Dir waren meine Glieder nicht verborgen, als ich gemacht wurde im Verborgenen. Als ich noch gestaltlos war, sahen mich bereits deine Augen. In deinem Buch sind sie alle verzeichnet, die Tage, die schon geformt waren, als noch keiner von ihnen da war. Wie kostbar sind mir deine Gedanken, Gott. Wie gewaltig ist ihre Summe. Christenmenschen werden weithin bezeichnet als die Gläubigen, vielleicht noch als Liebende oder zumindest als solche, die Liebende sein sollten. Aber kaum werden wir Christenmenschen charakterisiert als die Hoffenden. Dabei ist die ganze Heilige Schrift, sowohl das Alte wie das Neue Testament, voll von Aufrufen zur Hoffnung. Schon das Wort Testament ist eine Zusage, Versprechen auf Zukunft hin. Und alles, was in der Heiligen Schrift beschrieben wird an Vergangenem, die Geschichte des Glaubens Israels, die Botschaft und das Geschick Jesu, all das ist ja nur beschrieben, damit wir Hoffnung haben. Der erste Petrusbrief beginnt mit einem Dank an Gott, den Vater, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Die Botschaft Jesu ist eine Frohbotschaft auf Zukunft hin. Die Gottesherrschaft ist nahe. Und folgerichtig nennt Martin Luther die Hoffnung die Substanz, das Wesen des Glaubens. So sehr die Hoffnung der Wesenskern christlichen Glaubens ist, so sehr ist das Prinzip Hoffnung aber auch der Wesenskern menschlicher Erfahrung. Den Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt, kennt jeder. Und dem berühmten Römer Marcus Cicero wird der Satz zugeschrieben, dum spiro spero, solange ich atme, hoffe ich. Leben ist Hoffnung und Hoffnung schafft Leben. Wo kein Funke Hoffnung mehr ist, da geht gar nichts mehr. Hoffnung durchzieht unser Leben. In der Hoffnung strecken wir uns in die Zukunft hinaus. Wir erwarten Zukünftiges. Aber hoffen ist mehr als erwarten. Erwarten oder rechnen kann ich auch mit Schlechten. Erhoffen kann man nur Gutes, Schönes, Neues, Besseres, nie dagewesenes, geglücktes Leben. Schlechtes und Negatives fürchtet man. Und Furcht ist der Widerpart der Hoffnung. Wer hofft, akzeptiert ganz realistisch die gegenwärtige, konkrete Situation als nicht ideal. Der Hoffende erkennt die Defizite. Er weiß, dass das eigene Leben, die Gesellschaft, die Kirche, ja die Welt reformbedürftig sind. Die Hoffnung ermutigt und bekräftigt, so aber auch zu einem Einsatz für Veränderung im Rahmen des Möglichen. Hoffnung ist eine Triebkraft zur Überwindung von Widerständen. Wo die Kräfte nicht ausreichen, stärkt sie zumindest die Geduld. Die Hoffnung aber steht auch in der Gefahr, irreal oder illusorisch zu sein. Im schon genannten ersten Petrusbrief heißt es, seid jederzeit bereit, jedem, der euch fragt, Rechenschaft zu geben über die Hoffnung, die in euch ist. Rechenschaft, das heißt eine logische Begründung. Das gilt für unsere Glaubenshoffnung, aber auch für jede Art menschlichen Hoffens. Was ermöglicht mir eine realistische Hoffnung? Sind es bisherige gute Erfahrungen? Spricht der Glaube an die Kraft der Vernunft dafür? Oder das Vertrauen, dass das Gute im Menschen sich schon kraftvoll erweisen wird? Wir gehen auf Ostern zu, dem Fest der Hoffnung. Es ist die Hoffnung, dass das Leben stärker ist als der Tod und alles Todbringende. Wir Menschen erwarten hoffnungsvoll dieses Leben für uns und für die ganze Schöpfung. Das Licht am Ende des Tunnels, von dem zurzeit so viel gesprochen wird, besonders am Ende des Tunnels unseres Lebens, hat einen Namen: Jesus Christus, der gekreuzigt Auferstandene. So schreibt Paulus im Brief an die Christen in Rom im 8. Kapitel. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Gewiss, die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, aber auf Hoffnung hin. Denn auch sie, die Schöpfung, soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber nicht nur das, sondern auch wir seufzen in unseren Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung offenbar werden. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sind, ist keine Hoffnung. Denn wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. Was sollen wir nun dazu sagen? Ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns nicht alles schenken? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert. In all dem tragen wir einen glänzenden Sieg davon durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe oder Tiefe, noch irgendeine Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus ist, unserem Herrn.
Thank you.
werfen wir noch abschließend einen Blick auf die Tugend der Liebe. Und dabei zeigt sich, wie sehr gerade diese Tugend die Bezeichnung göttlich verdient. In anderer Weise wie bei Glaube und Hoffnung. Denn Gott ist kein Glaubender. Er ist kein Hoffender. Aber Gott ist ein Liebender. Mehr noch, Gott ist Liebe, wie es im ersten Johannesbrief heißt. Dann offenbart sich, darin offenbart sich die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Das Wesen Gottes ist also durch und durch Liebe. Und alles, was er schuf, was er ins Leben ruft und am Leben erhält, was er begleitet und umfängt, ist getragen von der Liebe Gottes. Ich, du, die Menschen, die Schöpfung, die Welt, das Universum. Durch Gottes Liebe erhalten wir Menschen unsere unverfügbare Würde, alle Menschen, und die Schöpfung ihren unverletzlichen Wert. Wer sich so von der Liebe Gottes erfassen lässt, erhält die Kraft und den Mut, sich gegen Widrigkeiten zu behaupten, nach dem Motto: Mit meinem Gott überspringe ich Mauern, wie es in einem Psalm heißt. Und ich hoffe, Sie und haben vielleicht schon manchmal in Ihrem Leben erfahren können, wie Ihnen im Bewusstsein, von Gott geliebt zu sein, eine Kraft zugewachsen ist, auch mit schweren Situationen fertig zu werden. Freilich gibt es auch Zeiten, in denen es schwer fällt, Gottes Liebe zu spüren. Schwere Schicksalsschläge, Notsituationen, die uns fragen lassen: Warum lässt Gott das zu? Wo ist Gottes umfassende Liebe? Nicht jeder kann wie Hiob das Vertrauen aufbringen und sagen: Trotz allem weiß ich, dass mein Erlöser lebt. Oft bleibt nur die Klage, mit dem gekreuzigten Jesus zu rufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber auch das ist zulässig vor Gott. Der Franziskaner Theologe Johannes Dunscotus um 1300 hat einen wunderbaren Satz formuliert: Deus vult con diligentes. Con diligentes. Gott sucht Mitliebende. Er sucht Menschen, die mit ihm diese Welt lieben. Ist das nicht eine herrliche Einladung? Oft tritt uns die Aufforderung, den Nächsten zu lieben, wie ein unerfüllbares Gebot entgegen. Mitliebende Gottes zu sein aber, ist doch ein toller Auftrag, ein würdiger Auftrag. Nicht mitzuhassen, mitzulieben sind wir da. Mit Gott zu lieben, gegen die Verletzung von Menschen in ihrer Würde und ihren Rechten, gegen Unwahrheiten und Verurteilungen in großen und kleinen Nöten, mit Solidarität im Denken und Handeln, im Kampf für das Klima und gegen Gewalttaten. Das Arbeitsfeld dafür ist unbegrenzt. die Liebe Gottes aber auch. In einem Kirchenlied heißt es: Gott liebt diese Welt und wir sind sein Eigen. Wohin er uns stellt, sollen wir es zeigen, Gott liebt diese Welt. Wie diese Liebe sich zeigt, ist im Hohen Lied der Liebe durch Paulus zeitlos besungen. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib opferte, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles. Die Liebe hält allem stand. Sie hört niemals auf. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe.